Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Der Sommer geht seinem Ende entgegen. Die großen Theater bereiten ihre Spielzeiteröffnungen vor. Doch noch lohnt es sich, Spielorte zu entdecken, die etwas abgelegener sind. Das machen wir heute. Wir reisen gleich zweimal in den Osten Deutschlands und entdecken Objekttheater aus dem Alltag, Garagengeschichten von Frauen aus Chemnitz. Und dann fahren wir in den Süden Brandenburgs zu einer abgelegenen ehemaligen Brikettfabrik. Da inszeniert Jedermann-Regisseur Michael Sturminger Shakespeares Sonette. Wir fragen, warum dort und wie kommen wir dahin? Das alles heute in Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hier geht's jetzt um eine Ode an den Platz, wo die meisten Menschen ihre Autos abstellen. Echte Fachleute wissen aber, da geht noch mehr.
Garagengrillkiste, eine Wollgarage, eine Büchergarage, eine Garagensauna, einen Garagengemeinschaftsgarten.
Ja, Garagen. Das sind Dauerbrenner im Programm der Kulturhauptstadt 2025. Chemnitz stellt die kleinen, aber sehr praktischen Orte, die das Stadtbild prägen, immer wieder in den Mittelpunkt. Wir haben ja im Programm schon davon berichtet. Neben Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen gibt's auch Garagentheater, Figurentheater in diesem Fall. Heute Abend hat eine Produktion Open-Air-Premiere am Garagenblock des Kulturhauses Arthur. Und über uns der große Wagen. Garagengeschichten von Frauen aus Chemnitz, so heißt die Produktion. Autorin Peggy Mädler hat gerade erst das sehr erfolgreiche Buch »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat« herausgebracht, mit Wenke Seemann und Annette Gröschner zusammen. Und auch hierfür hat sie recherchiert und eine Textcollage erstellt. Konzept und Regie stammen von Julia Brettschneider und mit ihr kann ich jetzt über das Projekt sprechen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Frau Brettschneider.
Ja, hallo.
In der Kulturhauptstadt geht es immer wieder um die Garagen. Haben Sie jetzt in dieser ersten Jahreshälfte in Chemnitz selbst vielleicht schon besondere Garagenkulturerlebnisse gehabt?
Ja, ich war natürlich auf dem sogenannten Garagenfestival, was an Pfingsten am Pfingstwochenende stattgefunden hat, wo eben unterschiedliche Aktionen stattgefunden haben, Konzerte, ja, Aktionen, und da waren wir natürlich dabei. Und auch sonst haben wir uns viel auf Garagenhöfen aufgehalten.
Was war denn die Idee für Ihr eigenes Projekt? Welche Geschichten wollten Sie einfangen?
Ich wollte unbedingt weibliche Stimmen zu dem Thema hören, weil natürlich dieses Garagenthema tendenziell eher männlich dominiert ist. Also viele GaragenbesitzerInnen sind Männer, die gerne an ihren Motorrädern schrauben, ja, an den Autos rumschrauben, Angelsachen lagern, deponieren, was auch immer. Und mich hat aber einfach interessiert, gibt es Garagenbesitzerinnen? Wenn ja, was haben die für Geschichten zu erzählen? Was haben die Frauen von Garagenbesitzern zu erzählen? Was haben die Töchter, die Enkelinnen und vor allem natürlich auch die Erbinnen eigentlich für Geschichten und Erlebnisse mit diesem Alltagskulturort Garage zu tun und was verbinden sie damit?
Und an welche Frauen sind Sie da herangetreten, zusammen auch mit der Autorin Peggy Mädler? Wie haben Sie die konkret angesprochen?
Also wir haben tatsächlich so einen richtigen Aufruf auch gemacht über verschiedene Kulturinstitutionen auch in Chemnitz, also ausgelegt, Flyer ausgelegt, wer hat Lust, wer hat Interesse bei unterschiedlichen Veranstaltungen, die schon mit den 3000 Garagen zu tun hatten, haben wir auch nochmal Leute angesprochen, gefragt. Wir sind zu Veranstaltungen auch hingegangen auf den Garagenhöfen und haben ein bisschen Werbung für unser Projekt gemacht.
Und was waren das für Geschichten, die Sie dann gefunden haben? Gab es da verbindende Elemente, ähnliche Erfahrungen, die sich da angesammelt hatten?
Ja, also auf jeden Fall gibt es immer wieder verbindende Elemente eben auch. Also man bekommt eine Garage vererbt vom Großvater, vom Vater und weiß im ersten Moment nicht unbedingt, was mache ich denn jetzt damit, weil ich sie vielleicht gar nicht brauche so unbedingt und mein Auto auch gar nicht reinpasst oder vielleicht wohne ich auch gar nicht in der Stadt, in der ich diese Garage erbe. Und was fange ich jetzt damit an? Also ohne sie jetzt gleich wieder abzugeben oder weiterzugeben, weiter zu verpachten oder die Pacht aufzulösen. So. Das ist auf jeden Fall ein Element. Und interessanterweise gibt es natürlich dann auch wahnsinnig persönlich und auch ja teilweise schicksalhafte Geschichten, die wir bekommen haben. Also in einer Geschichte ist es so, dass nach vielen Jahren des Wartens auf eine Garage, nach dem Punkt, wo man eben die Garage bekommen hat, plötzlich der Mann verstirbt unerwartet und die Frau ist alleine mit dem Auftrag, jetzt eine Garage zu bauen und so. Also es ist sehr unterschiedlich und gleichzeitig ist es natürlich auch verbindend, weil die Garage ist die Garage. So.
Und ich habe auch schon ein bisschen reinhören dürfen, auch in die Songs dieses Projekts. Und es kommt zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit dem vor, was in der Stadt aktuell passiert, also zum Beispiel auch mit den Montagsdemonstrationen. Das ist auch ein Element dieses Theaterabends.
Genau, das sind eigentlich ja auch Texte, die daraus aus der Frage entstanden sind, was wünschst du dir, was wünschen sie sich für Chemnitz? Also jetzt natürlich auch mit der Kulturhauptstadt, da passiert viel, da ist viel los und was passiert eigentlich, wenn die Kulturhauptstadt zu Ende ist, was wünscht man sich für diese Stadt? Und natürlich, auch bei jüngeren Menschen kommt natürlich dann auch immer das Thema der politischen Situation, die präsent ist in der Stadt, auch ins Gespräch oder darüber kommt man ins Gespräch. Und diese Montagsdemos, die sehr klein sind, aber sie sind eben da, ploppen dann eben auch auf. Und was können wir tun, um diese Stadt einfach noch lebenswerter zu machen und sie uns noch mehr zu eigen. So, ne?
Wie wird das ästhetisch Open Air zu erleben sein mit den Puppen?
Also es gibt keine Puppen. Also wir arbeiten mit Material, das heißt wir arbeiten mit Objekten und Material, was in Verbindung steht mit dem Thema Garage. Also wir haben eine künstliche Garage vor Garagen stehen, die wir erstmal mit sehr viel Zeugs auch vollräumen, mit Kartons, mit großen Bauschippen, mit einem großen Teppich, mit Plastereimern. Und in diesen Kartons sind natürlich auch noch viele Dinge drin, die wir im Laufe der Performance dann eben auch rausholen und damit spielen. Also das geht auch immer darum, dass sich die Spielerinnen in Beziehung zu diesen Dingen auch setzen, zu diesen Objekten. Und das eher eine Objekttheater-Performance ist als jetzt ein klassisches Puppenspiel.
Hat sich denn selbst Ihr Verhältnis zur Garage jetzt verändert? Hatten Sie vorher überhaupt eins oder hatten Sie eine Garage?
Ja, tatsächlich hatte ich mal eine Doppelgarage in Berlin-Schönefeld, die ich jetzt auch als Lagerraum genutzt habe für eine Theatergruppe. Und ja, insofern kenne ich so ein bisschen persönlich auch die Garagenkultur. Es war ein kleiner Garagenhof mit 20 Garagen. Also in Chemnitz gibt es ja auch viel, viel größere mit teilweise mehreren hundert Garagen. Und ich kenne auch dieses Gefühl oder das Bedürfnis, dass man das Garagentor aufmacht, einen Stuhl rausstellt und vielleicht ein Getränk trinkt und noch in die Abendsonne guckt und dann wieder fährt oder so. Also so ein bisschen nah ist es mir schon und verändert. Also ja, es ist schon... Natürlich, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie emotional eigentlich dieses Garagenthema ist. Also wie viele Emotionen eigentlich an diesem Objekt Garage hängen und wie stark die Verbindung auch dazu ist, der einzelnen Besitzerin zu ihrer Garage.
Julia Brettschneider, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Und über uns der große Wagen, Garagengeschichten von Frauen aus Chemnitz, hat heute Abend Premiere beim Kulturhaus Arthur. Die nächsten 5 Vorstellungen finden Open Air statt, dann zieht die Produktion in den Spinnbau um. Kennen Sie Übigau-Warenbrück und vielleicht sogar den Ortsteil Domsdorf? Der liegt im Süden Brandenburgs und da finden Sie auch ein Industriedenkmal, die ehemalige Brikettfabrik Luise. Das Lausitz-Festival bespielt nun schon im 4. Jahr mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen die ganze Region und Intendant Daniel Kühnel hat sich nun überlegt, dort in der Brikettfabrik können wir unsere Auftaktpremiere feiern. Ins Boot geholt wurde der österreichische Regisseur Michael Sturminger. Er inszeniert eigentlich an großen Opernhäusern, macht Filme mit Stars wie John Malkovich und hat vor einigen Jahren einen sehr erfolgreichen Jedermann in Salzburg herausgebracht. Jetzt präsentiert er die Sonettfabrik nach Shakespeare. Morgen hat der Abend Premiere. Ich konnte Michael Sturminger in Domsdorf erreichen, wo selbst die Mobilfonverbindungen nicht immer ganz stabil sind. Herzlich willkommen bei Rang 1, Herr Sturminger.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es schon erwähnt, Sie haben an den großen Häusern gearbeitet mit den großen Stars. Jetzt sind Sie in der Lausitz und inszenieren einen Abend in der ehemaligen Brikettfabrik Luise in Domsdorf. Als das Lausitz-Festival an Sie herangetreten ist, hatten Sie da eine Ahnung, wo es Sie dahin verschlägt?
Ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung. Und als mich der Daniel Kühnel angerufen hat mit diesem Vorschlag und diesem Projekt, hat mich aber sozusagen in seiner ersten Erzählung schon total fasziniert, dass wir sagen, wir gehen mal dorthin, wo Leute leben, die mit solchen Angeboten normalerweise gar nicht zusammengebracht werden, wo es jetzt sozusagen kulturell, man in Auto oder Bus steigen muss oder wirklich reisen muss, um sowas zu sehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass das Theater und das Musiktheater, in unserem Fall, wir haben bisschen auch Musiktheater, das sage ich jetzt gleich dazu. Also wir finden beides wirklich wahnsinnig wichtig, um mit Shakespeare zu arbeiten. Aber dass das Theater, das Musiktheater zu den Leuten kommt, dass das ein Angebot macht und auch Menschen, die jetzt von selbst vielleicht gar keine Möglichkeit oder keinen Zugang hätten, mit diesem Virus infizieren, sagen wir es mal so, mit dem Virus des Theaters und der darstellenden Kunst.
Der Virus des Theaters, aber da wäre dann tatsächlich mal ganz praktisch gesagt die erste Frage, wie kommt man als Zuschauer da eigentlich hin? Das ist gar nicht so einfach, oder?
Nee, es müssen wirklich alle Leute, so viel ich verstehe, wirklich eine mittlere oder große Anfahrt auf sich nehmen. Gleichzeitig werden die aber, und das ist eben auch das, was mich bei der ersten Anfrage des Intendanten so wahnsinnig fasziniert hat, es wird ein Angebot gemacht, wie es kein zweites Mal auf der Welt passiert. Also das ist ein Ort, der in seiner, mittlerweile kenne ich ihn ja wirklich sehr gut und auch sagen kann, in seiner faszinierenden historischen und historisch-kulturellen Bedeutung groß ist, weil er so in die Herzen dieser Menschen gewandert ist. Es ist also ein historischer Ort, weil man bei allen Leuten, mit denen man zu tun hat, merkt, dass die eine tiefe Verbundenheit mit diesem Ort haben. Aber es ist kein Ort, wo Kultur gemacht wurde oder auch der dafür jetzt vordergründig mal besonders geeignet wäre, sondern der macht uns schwer. Der macht uns, wir haben also gesagt, nicht dieser, in diesem Sonett ist die Luise die Antagonistin, in die wir uns allerdings zunehmend verlieben. Also es ist sozusagen, die macht uns gar nicht leicht dort, weil sie ist rostig, sie ist schwer zugänglich, sie ist verwinkelt und gar nicht leicht auf den ersten Blick zu begreifen. Aber sie zeigt uns so unfassbar viel authentisches Leben und so eine Atmosphäre. Und das hat uns wirklich von Anfang an fasziniert, bei den ersten Besuchen, wo wir noch gar nicht wussten, wie kann man das spielen.
Es ist nicht nur weit ab vom Schuss, wir haben es auch in der Vorbereitung unseres Gesprächs gemerkt, Internetverbindung, Handyempfang, das war alles plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber schafft es so eine Abgeschiedenheit für Sie vielleicht auch eine besondere Konzentration, um sagen zu können, hier geht es jetzt wirklich darum, dass wir künstlerisch uns nicht mehr ablenken lassen, sondern ganz mit diesem Ort irgendwie in Verbindung treten?
Es ist auch genau, wie Sie sagen, und es geht sogar noch einen Schritt weiter, weil die Shakespeare-Sonette sind kein Drama von Shakespeare. Die Shakespeare-Sonette sind zuerst mal eine Sammlung von Gedichten und das ist ja noch lang kein Theaterabend. Jetzt auch auf einer herkömmlichen Bühne nicht. Und das aber zu einem Theaterabend zu machen, auf diesem Gelände, weitläufig und vielfältig, und das ist sozusagen nur der Beginn einer Reise, wo man am Anfang noch gar keine Ahnung hat, wo man am Schluss rauskommt. Aber das sind halt auch mitunter die oft faszinierendsten Projekte. Und wir können unter, wie Sie gesagt haben, also auch in dieser Konzentration hier, wir leben ja ein bisschen dieses Ensemble wie sozusagen auf einem Ferienlager. Und keiner hat ein Leben außer der Arbeit und der kurzen Zeit, wo man ein gutes Stück mit dem Auto fahren muss, um zu seinem Schlafplatz zu kommen und sich mal ein bisschen zu erholen oder vorzubereiten. Aber es ist durch diese Intensität ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Sehr zusammengeschweißt, sehr. Und man merkt es aber auch mit dem ganzen Team vom Lausitzer Festival. Da ist eine ganz seltenartige Konzentration und Begeisterung da. Und Neugier. Also nicht so wie bei großen Festivals oft, da wird jetzt das eine mit dem anderen ausgetauscht und da gibt es eine Erwartungshaltung und vor 7 Jahren war das so und jetzt ist es so. Also da spielen auch so interne. Hier geht es um das ganz pure Erobern dieses Projekts.
Was genau machen Sie denn mit dem Shakespeare, mit den Shakespeare-Sonetten in diesem Raum? Können Sie denn da eine Geschichte erzählen oder wie arbeiten Sie mit dem Projekt?
Also ich würde mal sagen, hier treten merkwürdige shakespearische Poetengeister auf und bevölkern dieses wunderschöne Gelände. Wir erobern als Zuschauer miteinander durch einen dunklen Gang, werden wir geführt und kommen dann in eine Halle, wo wir so eine Einführung erleben, wo wir die ersten Sonette vorgestellt kriegen und ein Ensemble, das sich musikalisch und in Bildern und in Assoziationen diesen Gedichten nähert und plötzlich entstehen kleine Welten. Dann verschwinden diese Geister und sagen, fordern uns auf, ihnen zu folgen in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Wegen durch diese Gebäudefluchten. Und jeder geht woanders hin, jeder erobert ein anderes Stück von der Luise und wird geführt von einer kleinen Performance in einen ganz anderen Raum, wo einen was ganz anderes erwartet. Und es sind fast so poetische Fabelwesen, die zwischen Shakespeares Narren und Shakespeares Feen durch dieses Ambiente führen. Und zuletzt kommt man wieder zurück in den Saal und erlebt alle Zuschauer gemeinsam nochmal die letzte halbe Stunde die Zuspitzung dieses Abends und geht dann mit, glaube ich, einigen shakespearischen Gedichten nach Hause, mit Geschichten, die man gesehen hat und mit einem spannenden Erlebnis, das sich mit nichts vergleichen lässt. Und ich denke, ich kann es zumindest für die Leute sagen, die da mitarbeiten. Ich bin ganz sicher, diese Produktion wird keiner von denen jemals vergessen. Und ich hoffe, dass es doch bei den Zuschauern ähnlich sein wird.
Michael Sturminger, ganz vielen Dank.
Danke Ihnen herzlich für die Einladung. Danke.
Die Sonettfabrik, ein musikalisch-poetischer Theaterabend nach Sonetten von William Shakespeare, hat morgen Premiere in der Luise in Domsdorf. Auf der Website des Lausitz-Festivals finden Sie verschiedene Anreisemöglichkeiten, unter anderem Sonderbusse als Zubringer für Bahnreisende aus Berlin, Dresden, Cottbus und Leipzig. Die erste Premierenkritik hören Sie wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit, morgen dann ab 23.05 Uhr.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin und Regisseurin Wiebke Puls. Sie gehört zum Ensemble der Münchner Kammerspiele und sie erinnert sich an ein besonderes Ensemble-Erlebnis.
Ladies and gentlemen, welcome. Before we begin tonight's show, I just wanted to say a couple of things about my...
Meine geniale Stelle ist schon sehr, sehr lange her. Ich war noch Studentin und ich sah das Leben der Lucie Cabrol vom Théâtre de Complicité. Und das Ensemble hat da Dinge miteinander gemacht, die ich absolut phänomenal fand. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die haben sich alles gespielt. Die haben sich gegenseitig Büsche gespielt mit Beeren an den Fingern, die sie dann abgepflückt haben. Sie haben einen Gang durch die Natur gespielt und einer ging durch die Natur und die anderen waren diese Natur und veränderten sich die ganze Zeit. Und die haben mit einem solchen Teamgeist zusammengespielt und mit einer solchen Suggestion, dass diese Körper, diese Leute alles sein konnten und man alles begriffen hat und sie sich für nichts zu schade waren, einander zu helfen und etwas zu bieten, mit dem der andere, die andere dann weiterspielen konnte. Das war für mich ein total faszinierender Moment, der mich auch, glaube ich, wirklich geprägt hat. Ich selber habe als Regisseurin versucht, daran anzuknüpfen und was Ähnliches zu machen. Wirklich mit dieser Inszenierung im Hinterkopf und habe versucht, auf diese Weise auch zu arbeiten. Mir fällt auf, dass nicht jedes Ensemble für sowas bereit ist, bei Weitem nicht. Also viele Schauspieler muss man wirklich beknien, damit sie mal sich auf den Boden legen, um die Steine zu spielen, auf denen die anderen dann balancieren. Viele Ensemblespieler sind gar nicht mehr solche Ensemblespieler zurzeit. Das fällt mir wirklich auf. Für mich ist es eher der Spirit, der da jetzt auch wichtig ist. Ich versuche, mich immer wieder daran zu erinnern, dass eine Funktion von mir auf der Bühne auch ist, den anderen Möglichkeiten zu bieten.
Die Schauspielerin und Regisseurin Wiebke Puls. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont.